Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie geht es euch heute am zweiten Advent, so mitten in der Adventszeit 2012? Wie fühlt ihr euch? Gehört ihr zu denen, die sagen, alles gut, alles d'acco, mir ging es nie besser als heute, ich kann gar nicht verstehen, warum so viele jammern und klagen. Es ist doch alles prima, alles wunderbar. Oder gehört ihr zu den anderen, die stöhnen, puh, dieser Advents- und Weihnachtsstress. 4 Weihnachtsfeiern muss ich mitmachen, also wenn ich sonst nichts zu tun hätte. Dann ist es überlegen, was ich wem schenken kann oder muss. In meiner Abteilung wollen die auch noch wichteln. Das schlaucht alles ganz schön. Hoffentlich ist der Trubel bald vorbei und ich habe endlich meine Ruhe. Aber dann kommt ja Weihnachten und neuer Stress. Verwandte wollen besucht werden oder kommen vorbei und wollen bekocht werden. Die Kinder und Enkel drängeln schon. Irgendwie nimmt die Anstrengung kein Ende. Ich kann bald nicht mehr. Oder gehört ihr zur dritten Gruppe, die sagen, Advent 2012, geh mir bloß weg. Kann ich gar nichts mit anfangen. Ich bin einfach zu kaputt. Ich racker mich ab, aber es geht nicht vorwärts. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. In der Schule ist gerade Klausurphase, in der Firma muss der Jahresabschluss noch verbessert werden und in der Gemeinde sind es auch nur wenige, die mit anfangen, ich habe bald selbst keine Lust mehr. Die Überbelastung durch Arbeit, Familie und Kinder zwingt mich in die Knie. Schon die 45. Bewerbung geschrieben und noch immer kein Job. Überhaupt, 2012 ist ein Jahr, das kann man nur streichen. Zu viele Enttäuschungen, geplatzte Träume, gescheiterte Versuche. Ich fühle mich so ausgelaucht und leer, einfach nur müde und matt. Also liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr zu der ersten Gruppe gehört, also der alles ist gut, dann könnt ihr euch jetzt entspannt zurücklehnen und den Kirchenschlaf genießen. Wenn ihr aber zur zweiten und dritten Gruppe gehört, dann habe ich etwas für euch, nämlich den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im Buch des Propheten Jesaja in Kapitel 35. Dort lesen wir, stärkt die müden Hände und macht die wankenden Knie wieder fest. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, hier ist euer Gott. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und euch zu befreien. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Ohren der Tauben sind wieder offen. Gelähmte springen wie Hirsche und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine feste Straße wird es dort geben, die man den Heiligen Weg nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten. Sie ist nur für das Volk des Herrn bestimmt. Wer auf dieser Straße reist, kann sich nicht verirren, auch wenn er sich nicht auskennt. Kein Löwe liegt auf der Lauer und auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen betreten diese Straße. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurück. Von Freude ergriffen, jubelnd vor Glück kommen sie heim. Trauer und Sorge sind für immer vorbei. Eröffne unsere Herzen für dich, für dein Wort. Und liebe Schwestern und Brüder, wie ist es jetzt nach der Textverlesung? Alles besser? Alles wieder schön? Oder schüttelt ihr den Kopf und sagt, habe ich doch gleich geahnt. Immer wieder nur Appelle und Ermahnungen. Stärkt die müden Hände, macht die wankenden Knie wieder fest. Wie denn? Ich kann doch nicht mehr. Müde Hände, wankende Knie, verzagte Herzen. Was da bei Jesaja steht, das beschreibt ja allzu oft leider unsere Lage. Und jetzt heute wieder ein Appell. Ist das wieder eine von diesen Durchhalteparolen, der übliche Druck auf das moralische, soziale, christliche Gewissen? Woher soll denn die Energie, die Kraft kommen? Wir stellen doch immer wieder fest, wie klein unsere Kraft, wie begrenzt unsere Ressourcen sind. Wir möchten viel und vieles, ist auch wichtig, aber wir müssen eingestehen, dass wir hinter unseren eigenen Erwartungen zurückbleiben. Wie soll das denn gehen? Stärkt die müden Hände, macht die wankenden Knie wieder fest. Was sagt der Orthopäde, wenn Hände und nicht mehr greifen und Knie nicht mehr tragen. Der Orthopäde empfiehlt Krankengymnastik und Muskelaufbautraining, damit wieder Kraft und Festigkeit in die Gelenke kommt. Und so ähnlich klingt das ja auch in unserem Text. Stärkt die kraftlosen Hände, macht die wankenden Knie wieder fest. Werden wir jetzt aufgerufen, uns doch gefälligst mehr anzustrengen, zusammenzunehmen, an uns zu arbeiten, damit aus uns noch etwas wird? Ist sozusagen geistliches Krafttraining für müde Mitarbeitende angesagt? Sollen wir in die Glaubensmuckibude, ins geistliche Fitnesscenter gehen? Wir merken doch, unsere Kraft reicht nicht. Unsere Anstrengungen scheitern. Viel Lähmung, Müdigkeit, Resignation und Trauer um gescheiterte Träume. Und da hilft kein Training. Die Ressourcen sind ausgereizt, die Luft ist raus. Woher soll da neue Energie kommen? Wie gesagt, die orthopädische Therapie, die heißt Krafttraining. Aber die adventliche Therapie heißt Blickwechsel. Nicht Anstrengung, nicht Appell an die Selbstheilungskräfte ist Hilfe für Mut und Kraftlose, für Verzagte, sondern Blickwechsel. Aufschauen auf Gott, der kommt, um uns zu helfen. Es bleibt ja bei Jesaja nicht bei dieser Aufforderung, sondern es geht ja weiter. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, hier ist euer Gott. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und euch zu befreien. Und dann wird in eindrücklichen, farbigen Bildern geschildert, was geschieht, wenn Gott kommt und hilft. Blinde können sehen, Taube hören, Gelähmte springen wie Hirsche, Stumme singen aus voller Kehle, in der Wüste brechen Quellen auf, wo es vorher trostlos und vertrocknet war, ist jetzt üppiges Wachstum. Es gibt da sogar eine feste Straße, den sogenannten Heiligen Weg, auf dem man sicher ans Ziel kommt. Gefangene werden befreit und ziehen mit lautem Jubel heim. Trauer und Sorge sind für immer vorbei. Herrliche Aussichten, die neue Kräfte freisetzen? Oder sind das doch nur wieder Utopien, Träume, die nicht wahr werden? Circa 500 Jahre nachdem der Prophet Jesaja mit diesen wundervollen Bildern vom Handeln Gottes den Menschen in seiner Zeit Mut gemacht hat, nicht aufzugeben, 500 Jahre später sitzt ein Mann einsam auf seiner Pritsche in der Dunkelheit seines Verlieses. Er war fertig, körperlich am Ende. Er hatte sich nicht geschont, hatte in der Hitze der Wüste gepredigt, hatte sich kaum etwas gegönnt. Aber nicht nur sein Körper war fertig, seine Seele auch. Er hatte so gehofft, der Messias würde mit Donner und Blitz eingreifen und die ungerechten Verhältnisse ändern, die Besatzer verjagen und mit einem Schlag alles neu machen. Johannes der Täufer im Gefängnis des Herodes war müde, kraftlos und verzagt. Und als zwei seiner Anhänger ihn besuchen, gibt er ihnen den Auftrag, zu Jesus zu gehen und ihn zu fragen, bist du der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus hat ihnen zur Antwort gegeben, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und als Mann, der in den Schriften der Bibel zu Hause war, wusste Johannes, was Jesus meinte, als die beiden zu ihm zurückkamen. Johannes kannte Jesaja 35 und er kannte die Verheißungen, die dort stehen. Und er erinnerte sich an den Zusammenhang, dass da steht, seht, hier ist euer Gott. Gott selbst kommt, um euch zu helfen. Diese Antwort Jesu hat die Situation Johannes des Täufers nicht verändert. Er blieb weiterhin im Gefängnis, aber er bekam neue Kraft, neuen Mut, auch weiterhin gegenüber Herodes kein Blatt vor den Mund zu nehmen, zum Beispiel seinen Ehebruch anzuprangern, auch wenn es ihn dann schließlich den Kopf gekostet hat. Aber Johannes sah nicht nur länger seine Zelle, seine Pritsche, die Ratten und so weiter. Er konnte weitersehen und erkennen, dass Gott in Jesus angefangen hat, etwas Neues zu schaffen, zu handeln. Auch wenn dies anders vonstatten ging, als Johannes sich das ja vorgestellt hatte. Seht, hier ist euer Gott bei Jesus. Und an dem, wie er gelebt und gehandelt und gepredigt hat, können auch wir, wie Johannes, ablesen, wie Gott ist. Es lohnt sich immer wieder neu, die Geschichten zu lesen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie er ihnen begegnet ist und wie er sie in ihrer Situation wahrgenommen, ernst genommen und ihnen geholfen hat. Wir haben Menschen, die vorher ausgeschlossen waren vom Leben, weil sie blind, taub, gelähmt oder aussätzig waren. Wir haben diese Menschen gejubelt und wahrscheinlich wirklich sind sie vor Freude gesprungen wie junge Hirsche über das Heil, die Heilung, das neue Lebensglück, das Jesus ihnen geschenkt hat. Andere Menschen, die Jesus begegnet sind, haben erlebt, dass da, wo vorher Dürre und Öde in ihrem Leben war, jetzt Ströme lebendigen Wassers fließen. Dass in der Nähe Jesu alle Angst vor den Bedrohungen der Welt und des Lebens vergeht, dahinschmilzt wie Schnee vor der Sonne. Und wie sind den Jüngern dann die Augen übergegangen, als sie Jesus, den Auferstandenen, wiedergesehen haben? Und wie ist ihr Herz voll Freude gehüpft, als sie erkannt haben, sein Tod am Kreuz bedeutet ja für uns Vergebung unserer Schuld vor Gott, weil Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Jetzt trennt uns nichts mehr von Gott. Welch eine große Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Seht, hier ist euer Gott. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich geht es seit 2500 Jahren immer wieder um das Gleiche. Um einen Blickwechsel. Bei den Menschen zur Zeit des Propheten, bei Johannes dem Täufer bis heute. Und die Adventstherapie für alle müden Herzen, für alle wankenden Knie, für alle Verzagten, die lautet auch 2012 Blickwechsel. Besser vielleicht Blickkorrektur, Blicköffnung. Den in den Blick nehmen, mit dem das Heil Gottes in die Welt gekommen ist. Wir haben heute, das ist im Fürbittengebet schon deutlich geworden, den sogenannten Partnerschaftssonntag, an dem wir ganz besonders an unsere Schwestern und Brüder in unserem Partnerkirchenkreis Bukavu im Kongo denken und auch nachher für sie sammeln. Und wir haben, welch Wunder, sogar in unseren Fernsehnachrichten gehört, von den neuen Kämpfen und Plünderungen im Ostkongo. Verglichen mit den Sorgen und Ängsten der Schwestern und Brüder in den Gemeinden im Kirchenkreis Bukavu sind unsere Sorgen zumal ein Klacks. Interessant fand ich, was Martin Domke, unser eine Weltpfarrer, zu dem heutigen Partnerschaftssonntag in der letzten Woche geschrieben hat. Ich zitiere: In den Kirchen im Ostkongo, in Bukavu und Goma, sitzen heute, er meint diesen Sonntag, sitzen heute vergewaltigte Frauen und traumatisierte Kinder, frustrierte und um ihre Zukunft betrogene Jugendliche. Müde Pfarrer und Ärzte, die nicht wissen, wie sie sich und ihre Familien versorgen können. Dazu hunderttausende Flüchtlinge ohne Schutz und Versorgung. Viele von ihnen werden trotz allem heute in ihren Kirchen wieder tanzen und trommeln, singen und beten und auf das Wort Jesaja hören, trotz der Verzweiflung und der Bedrohung. Liebe Schwestern und Brüder, es ist keine Vermutung oder sowas, sondern Martin Domke kennt die Gemeindeglieder in Bukavu gut. Er hat schließlich einige Jahre mit ihnen gelebt und sie immer wieder seitdem besucht. Und er weiß, was er sagt, wenn er schreibt. Viele von ihnen werden heute trotz allem in ihren Kirchen wieder tanzen und trommeln, singen und beten und auf das Wort aus Jesaja hören, trotz der Verzweiflung und der Bedrohung. Blickwechsel. Und wir? Singen wir Loblieder? Jubeln wir über unseren großartigen Gott? Sind wir von Freude ergriffen über das Heil, das Jesus uns gebracht hat? Reden wir von der Herrlichkeit Gottes und der Freude der Erlösten? Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Wochenspruch der zweiten Adventswoche. Wie wäre es, wenn wir diesen Blickwechsel in den nächsten Tagen mal einüben, uns anstecken lassen von den Lobliedern des Advents, Jesus in den Blick nehmen. Jesus in den Blick nehmen, das befreit uns nämlich von diesem Drehen um uns selbst, von dieser Fixierung auf uns, auf unser Versagen, auf unsere geplatzten Träume, auf unsere müden Hände, wankenden Knie und verzagten Herzen. Jesus in den Blick nehmen, setzt in uns den Lobgesang frei. Was haben wir doch für einen großartigen Gott, der sich sogar ganz klein gemacht hat für uns, damit wir es endlich kapieren, wie sehr er uns liebt. Und der uns den Weg zurück zum Vaterhaus gebahnt hat, durch die Wüste des Lebens und des Todes hindurch. Da kann man nur loben und danken. Ich denke, etliche hier kennen diesen Reim: Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Das klingt simpel, aber dahinter steckt eine tiefe Wahrheit. Denn wer lobt, macht einen Blickwechsel. Und dieser Blickwechsel ist die Therapie, die wir für unsere müden Hände, wankenden Knie und verzagten Herzen brauchen. Bei der Predigtvorbereitung habe ich festgestellt, dass ich vor 25 Jahren bei meiner Einführung als Pfarrer in Holsterhausen am 2. Advent 1987 auch über Jesaja 35 gepredigt habe. Mit dem Schluss der Predigt von damals möchte ich auch heute schließen. Wir lassen Gottes Reich keine Chance, wenn wir uns selbst nicht lobend auf ihn ausrichten, sondern selbst mit unserer Kraft sein Reich bauen wollen. Gott baut sein Reich, nicht wir. Aber er baut es. Und es wird Wirklichkeit, wo Christen sich jauchzend auf den Weg machen, aufsehen, ihre Häupter erheben, weil sich ihre Erlösung naht. Das wünsche ich mir auch heute für die Zukunft unserer Gemeinde, dass sie verstärkt zu einer gottlobenden, an Gott anbetenden Gemeinschaft wird, die alles, das heißt das gesamte Gemeindeleben, daraufhin ausrichtet, Gott allein die Ehre zu geben. Das hat dann auch Auswirkungen nach außen hin. Das sehen Menschen und beginnen zu fragen: Was ist das für ein Gott, den diese Christen in Holsterhausen so loben und preisen? Wie großartig muss dieser Gott sein. Loben zieht nicht nur nach oben, sondern ist auch ansteckend. Dem habe ich heute nichts hinzuzufügen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.